Hi, bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 3 Jahren und wir wollen euch die Möglichkeit damit geben, mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr ansonsten bereits über 150 Folgen. Jede Woche kommt sogar noch bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes und da findet ihr dann auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Hallo Leute, heute machen wir alles ein bisschen anders. Nach nunmehr über 30 Folgen wollte ich mal der sein, der überrascht ist. Der die Hintergründe nicht kennt und deswegen habe ich nicht den Fall ausgesucht und habe auch nicht recherchiert, sondern du, liebe Claudi.
Ja, ich bin auch wirklich nervös gerade. Ich habe jetzt schon 400 Mal, glaube ich, das Gleiche gesagt, dass ich ein bisschen Schiss habe, heute abzukacken, aber...
Musst du nicht.
Ich gebe mir Mühe.
Okay, aber wie war es für dich? Also, weil ich habe in deiner Insta-Story gesehen, dass du beim Recherchieren dich leicht ablenken lässt und dann auch mal Promi-News guckst oder so. Ist das öfter passiert?
nur einmal, da etwas länger allerdings. Da habe ich mir 40 Promi-Bilder angeschaut.
Oh, okay. Aber im Grunde heißt es, du bist heute Pollux und ich darf kluge Fragen stellen.
Ganz genau.
Bist du bereit?
Mhm.
Okay, weil wir fangen ja immer mit einer Anfangsfrage an.
Okay. So,
und die stellst du normalerweise du, das mache aber heute ich.
Oh Gott,
ja. Die Leute
ja.
sind bestimmt schon verwirrt jetzt. Und ich habe für den Anfang eine knallharte Frage vorbereitet. Und nach all der Recherche müsstest du auf jeden Fall, also eine Meinung dazu haben.
Mhm.
Du bist nämlich gut vorbereitet, ne?
Ja, wirklich, ja.
Okay, dann fangen wir jetzt an. Du, Claudi,
ja.
Sag mal, ist es nicht beinahe ungesetzlich, dass Lisa Bonet nicht nur mit Lenny Kravitz verheiratet war, sondern seit ein paar Jahren auch noch mit Aquaman, Jason Momoa? Wie sexy ist diese Patchwork-Familie denn eigentlich?
Ultra sexy. Ich bin froh, dass du nicht gefragt hast, wen ich hotter finde. Lenny Kravitz oder Jason Momoa, weil das wäre wirklich unmöglich gewesen zu beantworten.
Jason Momoa ist riesig.
Ja, und total riesig hot.
Ja, der ist riesig.
Aber wusstest du, dass die beiden sogar 2 Kinder haben zusammen?
Ja.
Lisa Bonet und Jason Momoa. Wusste und die sind beide unglaublich hübsch.
Und Zoe Kravitz gibt's auch noch. Also
ja, die ist ja mit Lenny Kravitz dann entstanden.
Die haben echt, und die verstehen sich gut. Ja. Lenny Kravitz hat gesagt, Jason Momoa ist für ihn wie ein Bruder.
Ach,
hat gesagt, die verstehen sich, die machen das Feiern zusammen.
Ich glaube, du liest mehr Promi-News als ich anscheinend während der ganzen Folgen immer.
Nee, also, worum geht's denn heute? Worum geht's denn heute? Was machen wir heute?
Es geht heute um einen der brutalsten Häftlinge der Welt, der Angst verbreitet hat. Okay, das ist jetzt nicht besonders, aber der hat Angst verbreitet nicht draußen, sondern hinter Gittern.
Okay.
Und zwar geht es um Marcos Paolo da Silva. Und was ich wirklich sehr spannend an ihm finde, was seine Geschichte so besonders macht, ist, der war eigentlich draußen ein ganz normaler Kleinkriminelle. Der hat nichts Besonderes gemacht, einfach mal einen Laden so ein bisschen ausgeraubt. Totaler Kleinkrimineller. Und erst hinter Gittern ist er zum Mörder geworden.
Okay,
zum
krass.
Massenmörder.
Wobei ich aber schon wieder sagen muss, du siehst immer Raub so als, oh ja, das ist ja nix, Mensch, dir.
Also ja, der
Raub
hat aber nur so einen kleinen Laden mal überfallen. Er war jetzt nichts ja, mit einer, der hat so Kaugummis geklaut.
Okay, aber Raub. Du weißt, okay. Ich sage immer, also Raub ist...
Ja, ich weiß, irgendwie ist das auch noch...
Irgendwie findest du Raub nicht
schlimm.
Ja, in
Staffel 14 werde ich das immer noch als...
Immer das, der hat ja nur einen Raub gemacht.
Ja.
Was sagst du denn zu einem, der ein Dieb ist?
Weiß nicht. Ein Dieb.
Good boy.
Ja, das ist auch... Eigentlich müsste... Ich glaube, das ist so ein bisschen verschwimmt, Raub. Wenn man etwas raubt, ist für mich etwas rauben, ist noch nicht was mit vorgehaltener Waffe. Was ist aber... Ja,
ist.
Genau, im genau. juristischen Sinne
genau.
ist.
Also Raub ist dann, wenn du weißt, dass dein Opfer dich sieht und wahrnimmt und so, ne? Und du sagst, gib mir. Aber gut, das Silva klingt für mich brasilianisch.
Absolut. Ich werde auch gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, aber ich wollte gerne erstmal, du hast ja tausende Stories aus der Gefängniswelt sicher schon gehört. Hast du schon mal von sowas gehört, dass jemand das erste Mal erst hinter Gittern mordete?
Ja. Also, ja, jetzt so wirklich, ich weiß jetzt nicht genau, wie kriminell unser Protagonist wirklich davor war, weil Raub, du hast jetzt gesagt, kleinkrimineller Raub ist immer schon so ein Gewaltindikator.
Nee, ich habe das dann, also er wurde wegen eines Diebstahls verhaftet.
Ach, tatsächlich. Okay, dann ist es, das ist wirklich nicht schlimm. Das Ding ist, wir haben das in den USA manchmal. Also ich kenne es aus den USA manchmal, weil die kommen ins Gefängnis und kommen dann dort in diese Gangstrukturen rein und dann kann es passieren.
Marcos Paulo da Silva, der ist in den 70er Jahren in Brasilien geboren und der wurde relativ früh straffällig. Mit 18 musste er das erste Mal ins Gefängnis und zwar eben wegen eines kleinen Diebstahls. Also eigentlich jetzt nichts extrem Besonderes, nichts Großes. Und seine Geschichte, die wurde erst im Herbst letzten Jahres das erste Mal weltweit bekannt. Aus welchen Gründen genau, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gingen da wirklich Fotos einmal durchs Internet. Es gibt allerdings keine Bücher über ihn oder sowas. Also ich habe ja ganz viele verschiedene Artikel gelesen und werde jetzt einfach mal so gut es geht versuchen, diese Geschichte zu skizzieren.
Die Artikel waren die alle auf Deutsch oder wie oder was?
Nee, international.
Ja, cool. Also Spanisch, Portugiesisch,
alles. Englisch. Google ich habe alles in den Google Translator eingegeben.
Oh, das ist so viel Arbeit, ne?
Ja.
Ja, stimmt. Geil. Cool, das machen wir jetzt öfter. Ja, ich freue mich. Oh Gott, ich bin so aufgeregt, Leute.
Ich werde auch gleich dich noch benutzen. Warte, pass auf. Aber erstmal, ich habe gedacht, bevor wir tiefer reingehen, vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen ein Bild von der... von der Szenerie in brasilianischen Gefängnissen geben.
Also, sehr gerne.
Also, dass du vielleicht mal sagst, was so der größte Unterschied ist zu denen in Deutschland oder in den Staaten.
Sehr, sehr gern. Interessanterweise war mein erster Berührungspunkt mit brasilianischen Gefängnissen ein ganz anderer als das, was man eigentlich über brasilianische Gefängnisse hört, nämlich, dass sie härter sind und dass es dort den Leuten viel schlechter geht. Das kann man auch so sagen. Das Erste, was ich aber über brasilianische Gefängnisse erfahren habe, war tatsächlich, dass es dort selbst verwaltete Gefängnisse gibt. Also Gefängnisse, die komplett von den Insassen verwaltet werden. Da hat eine Freundin von mir, sogar zwei Freundinnen von mir, sind dort runtergefahren oder dort rübergeflogen und haben dort Praktiken gemacht in diesen Gefängnissen. Ist super interessant, ist ein Projekt, wo mir gerade jetzt der Name entfallen ist, aber tatsächlich komplett die ganze Verwaltung machen die Insassen, auch die Sicherheit, machen die Insassen. Ist ein christlicher Träger, ist eine Idee, die man in Deutschland, in Sachsen jetzt zuerst mal vielleicht auch versucht umzusetzen, in einem ganz kleinen Rahmen. Ist eine super tolle Idee, weil dadurch würde dem Gefängnis ein bisschen das genommen werden, was ich immer sage, dass dieses so unter Beobachtung sein und dass alles für dich geklärt wird, dass das kontraproduktiv ist, weil du dann rauskommst und einfach gar nichts kannst, weil wenn dein Essen um eins von selber dasteht, dann kannst du halt im Endeffekt nicht mal einkaufen gehen. Das wird durch diese Selbstverwaltung aufgehoben. Außerdem gibt es dadurch natürlich eine Selbstverantwortung. Mhm. Also finde ich, ist ein tolles Konzept, trifft aber natürlich nicht auf alle Gefängnisse in Brasilien zu. Der Normalzustand in dem brasilianischen Gefängnis ist, dass tatsächlich diese ganzen Basics, die hier in Deutschland ja vom Staat übernommen werden, heißt Kleidung, Essen, Strom, dass viele von den Dingen dort bezahlt werden müssen, sonst kriegst du die nicht. Mhm. Die Rationen in lateinamerikanischen Gefängnissen sind so klein, so schlecht, dass Essen ein richtiges Problem ist. Wenn du dich vom Gefängnisessen ernährst, hast du Durchfall, immer, und bist halt immer unterernährt. Das gesagt, haben sie eine ganz andere Besucherstruktur, die normalen Gefängnisse. Ich meine nicht die neuen staatlichen, wo sie die Leute isolieren, sondern die normalen Gefängnisse in Brasilien, heißt, du darfst zum Beispiel jeden Tag Besuch haben. Warum? Weil deine Familie dein Essen bringt. Mhm. Deine Familie bringt dein Essen. Teilweise sind die Gefängnisse so strukturiert, dass der Besuch den ganzen Tag dort verbringen kann. Also, dass deine Frau in der Früh kommt, irgendwie 4 Stunden da bleibt, wieder geht. Das gesagt, das klingt ja alles auf den ersten Blick gut. Es gibt in brasilianischen Gefängnissen, in jedem Gefängnis, starke Gang-Aktivität. Nicht zu vergleichen mit dem hier. Und diese Gangs verlangen auf der einen Seite Schutzgeld, besonders vor ausländischen Gefangenen. Das ist auch noch was. Als ausländischer Gefangener in Deutschland hast du keinen Unterschied zu einem deutschen Gefangenen. Mhm. Als deutscher Gefangener in Brasilien bezahlst du. Es wird erwartet, dass du Geld bezahlst, um zu leben. Ja,
okay.
Um zu leben. Von der Matratze, auf der du liegst, bis zu der Glühbirne, die du beleuchtest, bis zu dem, alles musst du bezahlen. Es gibt Sicherheitsgruppierungen, die losgelöst von Beamten sind, die im Gefängnis patrouillieren. Das gibt es auch dort eigentlich überall. Ja, das würde ich sagen, sind die größten Unterschiede.
Ich habe auch einen Artikel gelesen, das fand ich auch so crazy. Das war, glaube ich, ja, aus den 80ern herausgegriffen. Da war da so ein Gefängnis und da hatten die immer nur kaltes Wasser.
Ja.
Und die Toiletten zum Beispiel wurden nur immer wieder quasi, ich weiß nicht, da stand so gewechselt, was auch immer das bedeutet, wenn die Wärter damals fanden, dass es jetzt extrem stinkt und man das jetzt nicht mehr so lassen kann. Also das muss so auch damals zumindest ekelhaft gewesen sein.
Hygienische Zustände. Es ist, ich vergleiche es eigentlich immer so ein bisschen, du kannst es, eigentlich sollte das, oder ist es die Normalität in dem Gefängnis immer schlechter als die Normalität in dem Land. Weil die Leute sagen immer, geh mal nach auf die Philippinen in den Knast. Ja, aber wo leb mal auf den Philippinen in einem schlechten Stadtteil. Ne? Mhm. Also ein Ghetto hier ist was anderes als ein Ghetto in den Philippinen, ist was anderes als ein Ghetto in Brasilien. Und insofern sind natürlich auch die Gefängnisse was anders. Diese Länder haben einfach nicht so viel Kohle auch für sowas und geben dafür nicht so viel Geld aus, haben aber super viel Kriminalität. Also Brasilien, eine Besonderheit an Brasilien, die ich jetzt vielleicht noch mit einwerfen kann, die ich auch von Freunden weiß, die dort waren, der Unterschied zwischen reich und arm, dazwischen ist sehr wenig. Also das, was wir hier Mittelstand nennen, gibt es ja in Ländern wie Venezuela und Brasilien, der ist sehr, sehr klein. Es gibt super reiche Leute und super viele super arme Leute. Und das Sozialsystem, das kann man nicht vergleichen mit dem hier. Das heißt aber auch, dass der soziale Zusammenhalt auf anderen Maßstäben beruht. Nehmen wir eine Gefängnisgang, die sagt, ey, wir kümmern uns um unsere Leute, weil anders wirst du verhungern, ist dort natürlich viel mächtiger als hier, weil ich verhungere hier nicht.
Mhm, klar.
Und deswegen ganz anderer Maßstab. Brutalität natürlich auch, Gewalt ist viel mehr Mittel zum Zweck in Lateinamerika, in Südamerika, als es hier ist. Bin gespannt.
Ich brauche dich heute übrigens nicht nur als Erklärbär, sondern auch als meine Aussprachedatenbank.
Mein Portugiesisch ist
ich glaube
super
aber,
schlecht.
Ich glaube aber, du wirst es besser machen als ich. Ich benutze dich jetzt einfach mal. Wir versuchen es. Das sind nur zwei Begriffe. Du brauchst keine Angst haben. Ich werde dann immer meinen Rechner drehen und du liest immer das rote Wort vor, okay?
Okay.
Okay. Also, wir
Penis.
Wissen jetzt.
Warum schreibst du sowas? Verstehe ich nicht. Kannst du doch aussprechen, oder? Wolltest du nicht in den Mund nehmen?
Oh Gott.
Low, low,
jetzt sind
low,
alle froh,
low,
dass ich sonst auf der
low,
anderen Seite sitze.
Low, low, low.
Also, Marcos Paulo da Silva.
Krasser Name
schon. Habe ich gerade schon erzählt. Der musste mit 18 ins Gefängnis und du hast es auch gerade schon angeschnitten. Die Gangstrukturen da sind sehr ausgeprägt. Und
wo
ist
war
dann,
der denn? Weißt du das? Also in welche Bundesstaat oder welche große Stadt in der Nähe?
Hauptsächlich befinden wir uns jetzt die ganze Zeit eigentlich in Sao Paulo.
Okay, Sao Paulo, größte Hauptstadt Brasiliens, soweit ich weiß. Man denkt immer Rio, aber es ist, glaube ich, Sao Paulo. Und es ist, das weiß ich zufällig, hat die größte Gefängnispopulation. Das sind dort über, ich habe es mal gehört, ich glaube eine 250.000 Menschen sind im Großgebiet Sao Paulo inhaftiert. Also über 230.000, 240.000 Menschen. Wenn ich mich nicht irre. Sorry.
Nee, Wahnsinn.
Finde ich krass, weil ich das so krass finde. Weil du das musst immer, wir haben 60.000 in Deutschland. In ganz Deutschland. Jetzt überlege mal, 240.000, wie natürlich ist es anders.
Wie eine eigene Stadt schon.
Das, ja.
Und er hat quasi, also mit 18 musste er ins Gefängnis und dann kam es direkt ein Jahr später dazu, dass er sich der Gang PCC beigetreten hat.
Beigetreten
ist.
Und wie hat er das gemacht? Er hat gefragt, seid ihr eine Bande?
Genau. Hallo?
Hola!
Hola! Ue Bando!
Ich weiß nicht, ob es richtig war, Portugiesisch, aber es klang Hammer.
Ja, klang Hammer, ne? Also das ist eine brasilianische kriminelle Organisation, die in Brasilien die Organisation des Rauschgiftshandels kontrolliert. Und das PCC steht für, Achtung, und da ist der Begriff.
Primero Comando de Capital.
Ach, du
das brauchst du nicht mal rumdrehen, das weiß ich.
Sehr stark.
Weil die sind die King of Kings dort. Also wir haben diese Kommandos, gibt es dort überall, aber Primero Comando de Capital ist eben die Sao Paulo Gefängnisableger.
Und das ist eine, ich habe mich da tiefer eingelesen, so bewusst war mir das gar nicht, das ist eine kriminelle Gruppe, die sich in den frühen 90ern, und zwar tatsächlich im Herzen des Gefängnissystems in Sao Paulo gegründet hat. Und damals haben sich die Häftlinge selber organisiert, um die Haftbedingungen zu verbessern. Das habe ich ja gerade schon erzählt, mit diesen Klos auch unter anderem. Und vor allem, viel wichtiger, um Ordnung zu schaffen, denn es gab damals so viele Gefängnisgangs und es gab dann auch, das ist jetzt aber zu heftig, es gab dann wegen einer Zigarettenschachtel eine mega Revolte und dann sind da insgesamt 111 Insassen gestorben, also auch wegen der Polizei, die da eingeritten ist. Aber das ist alles zu viel. Auf jeden Fall war der Grundgedanke, ja, eine Brüderschaft zu formen. Quasi, ich habe in einer Urkunde gesehen, da steht, ein Bruder soll keinen Bruder töten, ein Bruder soll keinen Bruder ausnutzen. Also das sozusagen als Grundgedanke. Das ist nicht ganz unwichtig, dass ich es erzähle, weil darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Es hat dann aber auch nicht lange gedauert und deren Einfluss war jetzt auch über die Gefängnismauern hinweg eklatant.
Ich finde es krass, ich kenne das Massaker, von dem du sprichst, das ist so in der Gefängnis-Lore, also in der Überlieferung, in der Gefängnisüberlieferung ist es Carandiru-Massaker, soweit ich. Ne?
Wie das jetzt hieß, weiß ich gerade nicht.
Carandiru hieß es.
Das Wort würde ich mir nie merken können.
Ist eine unglaubliche, da gibt es Bilder, die willst du nicht sehen. Also wirklich die ganzen Gänge gebadet in Blut. Und da vor den Gefängnissen hast du weinende und schreiende Frauen, weil sie sehen, wie die Militärpolizei reingeht. Also damals ging es nicht darum, dass die Gefangenen sich innen selbst töten.
Genau, es gab aber mega Streit und daraufhin ist die Polizei dann rein.
Die haben sich auch. Ne, bei so einer Gelegenheit töten die sich. Wenn du weißt, den willst du loshaben, ist das der richtige Zeitpunkt. Aber die Frauen draußen haben so geschrien, als sie gesehen haben, wie eben die Militärpolizei reingeht. Hörst du nur,
Gnade, ja.
Oh, ja, Gründungsmoment der PCC.
Also, wir behalten im Hinterkopf PCC, gefährliche Bande mit hierarchischer Organisationsstruktur. Gibt aber auch noch weitere Gangs. So, und in dieser Gang war Da Silva also Mitglied. Und ich habe sehr viele Artikel dazu gelesen, auch übersetzt. Und ich habe wirklich einige gesehen, aber in nur einem stand eine Sache, und zwar, die für mich am meisten Sinn ergibt, dass er wohl da drinnen erst überhaupt zum Mörder wurde, weil die PCC ihn beauftragt hat, Leute zu töten. In den anderen Artikeln stand immer drin, ja, der ist da drin erst zum Massenmörder geworden. Und dann hing das eigentlich immer in der Luft, warum? Und in diesem einen Artikel steht das so drin. Und ich werde auch nachher noch ein bisschen darauf eingehen, warum ich glaube, dass das stimmt. Aber, also nur, dass wir uns jetzt mal ein Bild davon machen, der war 11 Jahre lang in dieser Gang. Das ist ja schon relativ lange, da kann man sehr schon lange. Sehr viele Morde begehen. Und dann, nach 11 Jahren, hat er sich entschieden, dieser Organisation den Rücken zu kehren, also auszusteigen. Und der Grund war, und ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, kannst du ja gleich mal sagen, auf mich wirkt es, als hätte er plötzlich so einen moralischen Kompass. Also er ist ausgestiegen, weil die PCC sich nur noch auf Kapitalismus und Profit konzentrieren würde und den Kampf zugunsten der Gefängnisbevölkerung aufgegeben hätte. So hat er es gesagt. Also dieser Grundgedanke.
Oh, schau mal, ich kriege Gänsehaut.
Warum?
Also das, was wir gemacht haben, kannst du nicht vergleichen mit den brasilianischen Zuständen, mit PCC, mit organisierten Kriminalität, die dahinter steckt. Ich glaube, die PCC hat 30.000 Mitglieder oder so. Ne? Das sind riesige Organisationen. Die haben tatsächlich Leute in Europa, die haben Leute in Afrika. Kannst du nicht vergleichen. Aber wir haben sowas ja in ganz, ganz klein versucht, ganz am Anfang so eine Gang zu gründen, eine Richtlinie zu schreiben. Es gab einen Kodex, einen geschriebenen Kodex. Und es gab einen Punkt, also die Gruppierung, in der ich war, waren hauptsächlich Mischlinge, so, ne? Ein Sammelbecken irgendwie für Leute, die jetzt nicht einer Nationalität angehören, sondern ne, so ein bisschen Vater von da, Mutter von da und so. Und ich selber habe Zinsgeschäft gemacht, ich habe Tabak verliehen und damit mein Geld verdient und so. Wucher, ne? Zinswucher. Und ich habe angefangen, mit den Nazis Geschäfte zu machen.
Wow, ja, wie tief kann man sinken?
Low, kennst du doch. Nee, und dann gab es eben ein Meeting auch, bei dem dann eben besprochen wurde, wo eben die Grenzen sind. Und ich habe halt gesagt, ja du, Geld hat keine Nationalität, Geld hat keine Ding, ich nehme von jedem. Und da gab es damals so einen kleinen, so einen ähnlichen, ne, weil unser Gedanke war ja auch nicht Macht und Geld verdienen, sondern wir wollten uns schützen und Dinge für andere Gefangene, die in Isolation sind, ermöglichen. Isolation heißt, du hast keinen Einkauf. Wir haben uns darum gekümmert, dass die Leute in Isolation Pakete bekommen, dass die Essen bekommen und so weiter. Und ich habe das schon genutzt, um Geld zu verdienen. Da gab es das in ganz klein, so einen Streit. So im Sinne von, du kannst nicht mit Nazis Geschäfte machen. Und ich so, kann ich doch, warum? Wer will mich daran hindern? So. Und ich erinnere mich an den Moment, und wenn ich mir das vorstelle, in groß, da wird Blut fließen. PCC, vielleicht ein Satz noch dazu, warum, wie ist sowas möglich? Wie wird so eine Struktur gegründet? Oder warum wundert sich jemand, dass eine Bande plötzlich Geld verdienen will? Was in Brasilien gemacht wurde zu der Zeit, Ende der 80er, Ende der 70er ging es schon los, die haben politische Gefangene eingesperrt. Also wirklich politische Gefangene gemacht. Leute, die gegen die herrschende System war, gegen diese Eliten, die Brasilien regieren, die teilweise heute noch regieren. Bolsonaro ist ein Ableger von diesen ganzen reichen Arschlöchern. Und dann gab es eben eine politische Klasse links, die dagegen war. Mhm. Und diese Leute wurden eingesperrt. Und normal trennst du die und machst ein Gefängnis oder eine Abteilung für politische Gefangene. Und in Brasilien haben sie die zusammengepackt mit den normalen Kriminellen, in Anführungszeichen normalen, mit der Mafia, mit den organisierten Kriminellen, mit den Drogenhändlern. Und zusammen kam dann etwas, du hast von den politischen Gefangenen diese Fähigkeit zum Arbeiten im Verborgenen, Fähigkeit zur Organisation, Kontakte auch in verschiedene Geschichten. Und auf der anderen Seite Gewalt, kriminelle Energie. Und diese zwei Dinge sind verschmolzen in dieser PCC. Und ich glaube, die ersten Jahre war das eben noch stark zum Wohl der Gefangenen gegen den Staat. Und wenn man dann merkt, wie diese Gruppe switcht und immer brutaler wird und Drogenhandel und immer nur Geld verdienen, ich kann mir richtig vorstellen, wie da die Mitglieder dann, ne, wie ein Teil der Mitglieder dagegen war und ein Teil der Mitglieder dafür. Das ist super interessant, dass du das jetzt gerade schilderst. Also er 11 Jahre nach der Gründung sagt er, mir gefällt die Richtung nicht.
11 Jahre, nachdem er da Mitglied war. Genau.
Kann ich mir so gut vorstellen.
Ja, obwohl ich da auch dachte, also ich habe auch noch in einem Artikel gelesen, dass der halt aus einer armen Gegend kommt, hast du ja gerade schon gesagt, dass sie ihn da angeworben haben auch irgendwann. Und wenn ich mir vorstelle, der geht ins Gefängnis und tötet da Insassen, also spätestens da hätte ihm ja eigentlich klar sein müssen, dass da die Bruderschaft nicht unbedingt so hochgehangen wird. Es sei denn, die sagen, ey, du musst den umbringen, weil der sonst Schnicki-Schnacki macht, weil der sonst einen anderen Bruder tötet,
Verräter.
Weil der
Verräter
ist und genau sowas.
Es ist, wir haben über einen Gefängnismord geredet, bei dem bekannte Familie getötet wurde. Jemand hat Geld veruntreut. Zum Beispiel kann, ne, du sagst, ey, der hat von dem Fonds, das, was wir jetzt hier bei den Russen hatten, den Avtschak, die hat die PCC ja in riesig, in gewaltig. So, die finanzieren ja hunderte von Familien draußen, tausende wahrscheinlich.
Jeder muss dann so einen Mitgliederbeitrag zahlen.
Ja. Stell dir vor, einer ist dafür, seine Aufgabe ist, die Mitgliederbeiträge auf dieser Abteilung einzusammeln und plötzlich sind die weg. Boom, jetzt sagt man dir, ey, der hat uns bestohlen, der hat die Familie bestohlen, der hat die Sache hintergangen. Das sind die Gründe, deswegen da mordest du, nee, bei dem Mord denkst du nicht, dass du das für Geld machst oder aus falschen Gründen. Also es kann
aber
gut sein.
Aber irgendwann muss ja trotzdem bei ihm dann so der Groschen gefallen sein, wo er dann gemerkt hat, so okay, weil er hat nämlich, er meinte irgendwann, dass er da auch austreten möchte, weil er von der PCC beauftragt wurde, die Gefängnisinsassen auszurotten. Das war das Wort, was er benutzt hat. Okay. Also er wurde von denen dazu quasi gezwungen. Mhm. Und diese Aussage spricht ja dann auch wirklich dafür, dass er da ja, von denen quasi beauftragt wurde. Also ich fand das irgendwie ja auch krass, dass es da diesen Wechsel in ihm gab, dass es so gearbeitet hat.
Vielleicht ging es um Leute, die halt nicht zur PCC gehören. Alle, die nicht bei der PCC sind, sollen ausgerottet werden. Das ist auch der Sprachgebrauch schon. Das wird dann immer von, wir sind für alle zu, wir rotten alle aus, die nicht sind wie wir. Mhm. So wie es halt immer ist. Ne?
Ich habe jetzt mal eine Frage, du kannst jetzt reindenken, alle anderen auch. Da Silva, der hat sich nicht nur entschieden, kein Mitglied mehr da zu sein, sondern, was glaubst du, was hat er sich auch noch überlegt? Hast du eine Idee?
Also wie lange hat er noch Haft? Ich habe keine Ahnung. Er wollte auf jeden Fall nicht mit der Polizei zusammenarbeiten.
Nee,
sonst.
Ich kann dir sagen, er hat sich dazu entschieden, dass er ab jetzt alle PCC-Mitglieder im Gefängnis jagen und töten wird.
Digga, was ist er denn für einen? Also er legt sich so mit der mächtigsten Gang an. Er ist eine Ein-Mann-Gang jetzt.
Naja, er hat dann auch noch seine eigene Gang gegründet.
Oh, natürlich.
Die, warte, ich dreh wieder meinen Rechner. Du musst in Rot vorlesen.
Serol Fininho?
So nannte er seine Gang.
Okay.
Genau. Über die einzelnen Taten.
Boah, was heißt das? Hast du die Übersetzung?
Ich hatte das nachgeguckt, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Warte.
Ah, das ist ja brutal. Also Leute, nochmal, hier ist jemand, der in Haft sich entscheidet, sich mit der stärksten Kraft da drin anzulegen.
Feines Wachs.
Feines Wachs. Was ist das für ein Name, Mann? Was ist das für ein Psycho?
Ja, pass auf, es wird jetzt richtig heftig.
Wenigstens hat er viele Feinde. Viel Feind, viel Ehr.
Ja, viel Möglichkeit.
Boah.
Über die einzelnen Taten von ihm ist leider nicht so viel bekannt, nur über eine. Und die ist ein unfassbares Gemetzel. Und zwar 3 Jahre, nachdem er da ausgetreten ist bei der PCC, da gab es so seine blutigste Attacke. Und zwar im Gefängnis von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Sea Azu.
Azu? Wird schon passen, ja.
In Sao Paulo.
Bin mir ganz sicher, das war flawless.
Und damals, und jetzt halte ich fest, immer eine Einzelzelle dann, ist, glaube ich, von Zelle zu Zelle gewandert, hat sich erstmal einen Feuerlöscher besorgt und sich ein selbstgemachtes Messer in die Tasche gesteckt. Mhm. Dann ist er los und hat gewartet. Und nach hat er 5 Insassen mit einem Feuerlöscher erstmal bewusstlos geschlagen. Dann hat er zu seinem selbstgebastelten Messer gegriffen und hat alle 5 ermordet. Das wäre jetzt schon krass, aber noch nicht heftig.
Doch, das ist schon heftig.
Nee, warte, jetzt kommt's. Okay. Dann hat Da Silva mit diesem Messer allen 5 Insassen nach und nach die Köpfe abgeschnitten. Mhm. Und auch da war noch nicht Schluss. Denn nachdem er alle enthauptet hat, hat er sie der Reihe nach ausgeweidet.
Wow, was er angerichtet hat.
Und was das Ganze noch abartiger macht, ist, dass er während dieser Tat einen Satz ganz laut hörbar durchs ganze Gefängnis geschrien hat. Also während er diese Körper ausgeweidet hat, schrie er: Wie ich das mag, ich möchte mehr Gefangene töten. Was für ein Bastard, oder?
Ja, also sagen wir so, Mann, er ist, ich, er auf seinem Kopf ist so eine dicke Zielscheibe. Also Leute, ne, wenn ihr euch wirklich den Tag versauen wollt, Live-Leaks, brasilianische Gefängnisse, Gewalt und so, ne, da gibt es mittlerweile Filmen, die das ja alles, ne, mittlerweile gibt es Handys, die filmen das und dieses Verstümmeln von Leichen ist natürlich ein Statement. Mit den Mitgliedern der PCC müssen wir nicht allzu viel wieder Mitleid haben. Da ist es nämlich, weil es eine der bekanntesten PCC-Geschichten ist ja dieses Fußballmatch am Anfang ihrer Gründung, wo sie dann nicht gespielt haben, sondern das gegnerische Team enthauptet haben und mit den Köpfen dort Fußball so ein bisschen gespielt haben. Mhm. Und deswegen ist das ja ein richtiges Statement auch so. Weißt du, das hat er ja mit Absicht gemacht. Das ist ein Statement. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken.
Hast du mal überlegt oder wäre es für dich irgendwie, du hast es gerade schon gesagt mit diesem Fußballspiel, aber gibt es für dich einen Grund, warum jemand auch vielleicht ausweidet, Köpfe abtrennt? Also hast du da irgendwas mal zu gelesen?
An der Stelle hat er einfach nur noch Spaß.
Meinst du?
Ja, an der Stelle ist es so, du hast, he's enjoying himself. So, weißt du, du hast dann am Ende, ist es, also das Köpfen ist natürlich ist ein massives Statement. Du hast so diesen Kopf, du legst ihn irgendwo hin, irgendwer findet ihn. So, ne? Das ist das ist klar. Das Ausweiden, ich glaube, es hat dann einfach nur noch so, das ist, er ist so animalisch und so in diesem Blutrausch, dass das, glaube ich, so der logische nächste Schritt ist. So. Was haben wir? Schrapp.
Krass, oder?
Und er macht natürlich eine Riesensauerei. Das darfst du auch nicht vergessen. Der Raum oder der Gang, auf der dann irgendwann ja betreten wird, sieht halt aus wie ein Schlachthaus dann.
Stimmt.
So, und dafür machst du es. Der schmiert die Wände voll, der schmiert sich voll, der wird ein Gott des Gemetzels.
Mhm.
Es ist, ich auch im Kopf, so, ne, du hast ja die Bilder, das sind ja jetzt nicht, wie wir es jetzt hatten bei Jeffrey Dahmer oder so, wo eigentlich irgendein 14-Jähriger bei ihm im Schlafzimmer einschläft und er ihn dann tötet, so, ne? Sondern du hast hier ja 5, du kannst davon ausgehen, Hardcore-Kriminelle, zu tätowiert von oben bis unten, mehr in Brasilien bestimmt schon angeschossen worden, einige von denen, Narben, das, Kämpfer selber.
Ja, die sich zu wehren
wissen. Die sich eigentlich zu wehren wissen. Dazwischen dieser Typ, man, wahrscheinlich nackt zu dem Zeitpunkt halt irgendwie, voll mit Blut und
ja.
Übrigens Messer in brasilianischen Gefängnissen, ja, das ist nicht hier wie wir ein Schraubenzieher, sondern es gibt, ich weiß nicht, ob es in Brasilien auch so heißt, in Argentinien sagt man eine Faca, das ist eigentlich eine Machete, eine selbstgebaute. Also da, wo du.
Aber wie kann man sich sowas selber bauen?
Indem du die Sicherheitsvorkehrungen, wie du sie hier kennst, komplett runterschraubst. Das ist ja nicht so, ne? Metalldetektoren, die gibt es dann dort wirklich eigentlich eher nicht. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Geländer. Du hast ein normales Treppengeländer aus Metall. Und da, du besorgst dir ein härteres Stück Metall. Immer, wenn was härter ist als das Stück davor, kannst du damit schneiden. Und dann sägst du aus diesem Geländer einfach hier so wie ein Lineal so eine Leiste raus. Und diese Leiste hackst du und schneidest und schleifst, bis es scharfkantig ist. Und damit schlägst du dann auf die Leute ein halt. Und dann kannst du noch Zacken oder Dinge reinmachen, da hast du eine Säge halt. Also einen Kopf kriegst du mit einem Taschenmesser auch nicht runter. Das ist,
wollte ich gerade sagen, das muss ja irre scharf sein dafür, dass
Machete.
Man fünf Köpfe hintereinander abschneidet.
Stell dir eine Machete vor.
Okay, krasse Scheiße. Und dieses Ausweiden übrigens und Köpfe abtrennen, das wurde dann zum Markenzeichen von seiner Gang.
Ach verdammt.
Und er hat, du hast ja auch gesagt, du hattest da für deine Crew auch so Statuten und das gab es bei ihm auch. Und in seinen Regeln stand drin, dass man neben Ausweiden und Enthaupten am Ende noch mit dem Blut der Opfer den Gangnamen an die Zellenwand schreiben soll.
Dass man weiß, wer es war.
Ja, exakt. Mit dem Blut.
Seidenes Wachs, oder wie?
Feines Wachs.
Feines Wachs. Was soll das bedeuten? Also du kannst davon ausgehen, dass egal wie schrecklich etwas ist, und das ist was, was man in der kriminellen Welt verstehen muss, denn ich als Jugendlicher dachte ich zum Beispiel, es gibt so das, was dir die Älteren beibringen. Lass dich nie ausrauben. Wenn dich einer ausraubt oder wenn dich einer dir dein Geld nicht gibt, also abrippt, ne, du gibst jemandem ein Kilo Hasch und der gibt dir dein Geld nicht, dann musst du reagieren. Weil sonst kommt der Nächste und der zahlt auch nicht. Mhm. Und das ist einer der größten Irrglauben, dass du durch Furcht regieren kannst. Das ist was, woran Mächtige schon immer gescheitert sind eigentlich. So Furcht wird nicht funktionieren für immer, weil mit jedem, den du durch Furcht erschreckst, wächst einer, der dich hasst. Und sowas wie die PCC, die haben so viele Leute getötet. Die haben Krieg geführt tatsächlich mit der brasilianischen Regierung. Es gab einen Tag, daran erinnere ich mich noch, als sie im Fernsehen gezeigt haben, wie in Brasilien Linienbusse beschossen werden, Polizeistationen angegriffen werden. Das war alles die PCC damals. Die hatten einen Tag, das war ein Muttertag, wo die komplette Stadt lahmgelegt haben. Da ist nichts mehr gefahren, kein Auto, kein Ding, weil die, ich glaube, über 100 koordinierte Attacken, Bombenanschläge, Maschinengewehrangriffe auf Polizisten gemacht haben. Das heißt, wenn du jetzt kommst als der Silber und sagst, ich töte jeden einzelnen von denen, kommt gleich jemand und sagt, ich helfe dir. So, das sind die gefährlichsten Leute, mit denen du dich anlegen kannst. Stand, aber ja, direkt stand. Wird jemand sagen, dein Feind ist mein Feind. Wir haben einen gemeinsamen Feind. So. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür sind Los Pepes in Kolumbien. Das war eine Gruppe, die zu Hochzeit von Pablo Escobar alle getötet hat, die mit Pablo Escobar befreundet waren, die sie kriegen konnten. Denen ihr erklärtes Ziel war es, Pablo Escobar zu töten. Und das ist so krass, weißt du, der war der gefürchtetste Mann damals in Kolumbien und die so, okay, wir töten jeden, den du magst. Und das wird es immer geben. Also es, und da sind dann dabei Cops, ne? Mhm. Die, den, du hast vielleicht seinen Kollegen, seinen Partner erschossen. Okay, ich bin mit das Silber, ich bin sanftes Wachs. So ein Unterstützer, weißt du, du hast Beamte, die erpresst werden, du hast Familie, du hast immer,
klar,
Leute werden dir helfen. Aber trotzdem, Alter, seinen Job möchte ich nicht haben, Mann. Das ist ja das. Der hat ja eine Familie, weiß man das?
Das stand da leider nirgendwo.
Ey, weil die werden seine Familie draußen, die werden die hinrichten. Alle, jeden, den der kennt, Mann. Wahrscheinlich ist er alleine.
Ja, das weiß ich nicht. Also, das konnte man leider nirgendwo.
Das machst du nur, wenn du alleine bist. Das machst du nur, wenn du alleine bist.
Ich fand auch irgendwie, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass sich das so anhört nach moralischem Kompass, wenn er da aussteigt aus diesen Gründen, dass es keine Brüderschaft mehr ist. Und auch in seinen Regeln stand jetzt nicht nur drin, enthaupten, ausweiden und an die Wand schreiben, sondern das Motto von seiner Gang war Loyalität, Gerechtigkeit, Krieg und Tod.
Boah, wie er Krieg und Tod noch drin hat.
Ja, ne? Finde ich, das passt auch irgendwie gar nicht so. Loyalität, Gerechtigkeit, also das ist halt nochmal so ein ganz anderes Denken,
ja, finde ich. Es gibt noch eine andere Gang, die aus Rio, glaube ich, sind. Auch Kommando irgendwie. Und denen ihr es war
Kommando
auch.
Kommando
Pimperle, das ist genau das werden sie sein. Und die haben auch, ich glaube, Frieden, Gleichheit, Brüderlichkeit, so diese französischen Ideale. Ja, ist oft, ja, gut. Weißt du, was die Nazis alles erzählt haben? So, ne? Also hinter diesen netten Wörtern verstecken sich oft sehr, sehr blutrünstige Sachen. Ja, und jetzt? Was machst du jetzt mit so einem?
Ja, es geht noch weiter. Ich finde, was auch viel über ihn aussagt, ist jetzt die nächste Story. Und zwar haben wir ja jetzt gerade gelernt, okay, der Silver war bei der Gang PCC, dann hat er eine eigene gegründet. Es gibt insgesamt oder gab insgesamt zu dem Zeitpunkt 9 gefährliche kriminelle Gangs in den Gefängnissen in Sao Paulo. Und dann hat die PCC sich überlegt, dass sie ein Gangmitglied einer dritten Gang, nenne ich es mal, so ein hohes Tier von einer dritten Gang umbringen lassen wollen. Rate doch mal, wen sie beauftragt haben.
Hä, wieso ihn? Warum? Wen haben sie beauftragt?
Das selber.
Aber er ist doch gar nicht mehr in der Gang.
Nee, trotzdem, aber er ist halt bekannt gewesen als Mörder, der sehr gut darin ist, andere Gefangene innerhalb der Knastmauern umzubringen. Und dann hat die PCC, ich fand auch krass, dass er das überhaupt angenommen hat, ja, aber muss er. Der ist zwar am Ende nicht gestorben, dieser Typ, weil er kurzfristig vorher verlegt wurde.
Okay.
Aber es gibt auf jeden Fall diesen Zettel. Vielleicht hat er es auch nicht angenommen, aber es gibt einen Zettel, den sie gefunden haben bei ihm, wo die PCC ihn gebeten hat, dass er dieses dritte Gangmitglied umbringen soll.
Okay.
Was ich aber daran krass finde, ist, egal ob er das jetzt angenommen hat oder nicht, ist, welchen guten Ruf er inzwischen als Mörder hat. Ich habe auch in einem Interview...
Aha, einen guten Ruf. Jetzt sagst du es. Siehst du?
Guten Ruf als Mörder. Ja,
ja. Das ist ein schlechter Ruf in der Freiheit.
Absolut.
Aber ein guter Ruf hinter Gitter.
Oh Gott, ja. Aber er ist gut, dass das für einen guten Ruf er in seinem Job hat quasi.
Solider Mörder.
Ja, weil er, das stand in einem Text, mit einer starken Präzision zu töten weiß.
Mhm, mh.
Das finde ich auch irgendwie auch ein bisschen crazy.
Ich schlag dir mit einem Feuerlöscher auf den Kopf. Zweimal. Und danach... Hack ich dir den Schädel ab. Präzise, wie ein Laser.
Aber sag mal, verstehst du, warum der immer wieder an solche scharfen Messer und alles geraten ist? Das kann ich halt nicht begreifen.
Nochmal, du kannst davon ausgehen, dass für jeden Verbündeten, den die PCC hat, hat sie einen Feind. So, das ist, so funktioniert sowas. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt sagst, ich verspreche, ich töte welche von denen, dann wird es einen Beamten geben, der von denen erpresst wurde, dessen Freundin vielleicht vergewaltigt wurde, damit er die Augen zumacht bei dem und dem oder so. Weißt du, da gibt es Leute, die haben lange Feindeslisten. Und dann guckst du halt mal weg, wenn der gerade seine Machete bastelt.
Verstehe.
Und es ist natürlich ein viel unüberwachter Raum, die großen Gefängnisse in Brasilien. Also ich weiß gar nicht wann, die haben irgendwann, ich glaube 2000 oder so, haben die erst angefangen mit dieser Isolation. Ich weiß sogar, wie es heißt, RDD, Regime, Disziplinario, irgendwas.
Mhm.
Da, im Grunde eine amerikanische Idee. Isoliert die Führer. Und zwar auf so eine Art, dass sie halt nicht mehr kommunizieren können. Und das haben die damals gemacht, als dann die Mobiltelefone so überall waren. Weil plötzlich konntest du von jedem Gefängnis mit jedem Gefängnis telefonieren und das komplett unüberwacht. Und die PCC ist so krass gewachsen. Und der einzige Weg, den die Gefängnisleitung für sowas hat, ist entweder Mord, so, ne? Du bringst sie um, oder du isolierst sie.
Ja. Okay.
Das kostet aber Geld. Isolieren kostet halt einfach Geld. Und dafür wurden extra neue Gefängnisse gebaut, neue Abteilungen gebaut. Das ist noch nicht so, wie es in den USA ist halt. Dort hast du ja Gangleader, die seit 30 Jahren isoliert sitzen, so.
Mhm. Aber es ist interessant, wie du das gerade erklärst. Also ich konnte mir das nicht erklären, warum der an diese ganzen vielen scharfen Messer kommt. Du, aber so wie du es erzählst, ergibt es total Sinn.
Der Beamte kann ihn bringen. Weil, also ich will, es sind normalerweise, wenn irgendwas in dem Gefängnis ist, was du dir nicht erklären kannst, ist es normalerweise die Leitung. Oder halt ne, die Bediensteten so.
Ja, aber warum die das machen, genau. Das wird mir jetzt auch klar. Natürlich, ich würde das auch, wenn ich wüsste, die PCC hat, keine Ahnung, meine Schwester umgebracht, dann würde ich auch definitiv jedem da im Gefängnis helfen, wenn er einen von denen umbringen will. Also ergibt total Sinn für mich. Ich habe zu dem Zeitpunkt darüber nachgedacht, was das eigentlich so für ein Typ ist. Und ich finde, der wirkt ja sehr gefestigt wie so eine Maschine. Mhm. Dann gründet er noch eine Gang. Und dann bin ich auf einen anderen Artikel gestoßen. Und da wirkte das Silber doch irgendwie eher sehr fragil auf mich. Denn ein Jahr später, nachdem er da ja dieses Mitglied hätte töten sollen, wurde er selber in seiner Zelle gefunden, wie er sich selber so tiefe Schnittwunden zugefügt hatte. Und zwar in Arme, Beine, Bauch. Ich habe davon auch ein Foto gesehen.
Mhm.
Und sein ganzer Körper war mit tiefen Schnitten übersät. Und auf diesem Foto, was ich gesehen habe, da lag er an so einer, sag mal, Gefängnisbare. Da war er so festgekettet mit Handschellen und ich habe gedacht, die machen das, weil er halt einfach eine Kampfmaschine ist.
Mhm.
Aber die haben das gemacht, weil er sich sonst nicht hätte medizinisch versorgen lassen können.
Mhm.
Also weil er irgendwie anscheinend da richtig ausgetickt ist. Und
willst du mir sagen, dass jemand, der in den Eingeweiden von 5 Feinden gebadet hat, mentally instabil ist? Also du kannst davon ausgehen, dass der nicht alle Tassen im Schrank hat.
Ja, das ist klar. Aber ich hätte trotzdem nicht, also irgendwie wirken diese Menschen, von denen wir hier ganz oft reden, für mich eigentlich immer sehr stringent stark.
Mhm.
Weil wir ja eigentlich nie auf die Momente oft eingehen, in denen sie so komplett auf die andere Seite kippen. Und das fand ich bei irgendwie, deshalb habe ich das irgendwie gerade noch erzählt, weil ich das wahnsinnig spannend fand.
Ich habe mich selbst auch schon verletzt. Auf verschiedene Arten.
Im Gefängnis?
Ja. Also es ist so ein Moment, der Machtlosigkeit. Und wie gesagt, nochmal, ne, ey, meins viel kleiner. Ja, alles, was ich erlebt habe, ist das in ein paar Prozent von dem, was dort los ist. Ne? Es gibt verschiedene Theorien. Also ich habe jetzt verschiedene Theorien. Eine ist dieses normale Austicken, warum sich halt Leute auch selbst verletzen. Ne? Das Selbsthass, Selbstding, ein Statement setzen, warum auch immer. Das passt bei ihm wahrscheinlich eher nicht. Was natürlich sein kann, ist, wenn dir jeder den ganzen Tag sagt, sobald du nicht aufpasst, schlitzen wir dich auf. Das musst du dir mal, du musst es mal an dich ranlassen. Lass es mal an dich ran, dass sobald du diese Tür aufgeht, könnte es sein, dass dich Leute aufschlitzen. Und die sagen das dir. Wir schneiden dich in Scheiben. Dass du dann irgendwann so, was für ein krasseres Statement gibt es jetzt, als zu setzen, was du schneidest mich. Schau mal, was ich mache. Und dich selbst schneidest. Weil das ist so, auch du nimmst, du hast ja Angst. Ne? Und damit nimmst du dem anderen so ein bisschen die Drohung. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
das ist ein Statement. So, schau was, du schneidest mich, ich schneide mich selber. Ich habe das im Kleinen mal gemacht, als ich habe mir mal selber eine Zigarette in der Hand so ausgedrückt, um jemanden Angst zu machen. So.
Ah.
So, wir stehen so da und in dem Aufzug, ich habe im Aufzug geraucht, keine Ahnung warum, aber der Aufzug fährt so und wir stehen und reden so. Und ich wollte, dass die Person, wenn wir oben ankommen, keinen Scheiß mehr macht und eine gewisse Grundfurcht schon verspürt.
Mhm.
Und habe so meine Zigarette genommen und schaue die so an. Und drück mir so die Kippe so in der Hand aus, so ohne mit der Wimper zu zucken.
Wow.
Und innerlich, weißt du, nach außen nicht so. Und innerlich halt so, wochenlang eine eitrige Wunde in der Hand gehabt, mir gedacht, was bin ich für ein Idiot? Aber so vom, das ist das in ein ganz klein. Das ist das, was er gemacht hat, das ist natürlich in größer. Oder dritte Möglichkeit, die Chopper-Situation, falls du dich erinnerst, der hat sich selbst die Ohren abgeschnitten, so die Oberkante, um verlegt zu werden. Das kann auch nochmal sein, ne? Du sagst, du musst aus diesem Abteilung raus, die holen dich nicht, na gut, dann, wenn ihr mich nicht freiwillig holt, dann tragt ihr mich eben hier raus. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Gefangene sowas machen. Ich tippe bei ihm eher auf das Zweite. Das ist einfach so dieser, was macht es mit anderen? So, ne?
Außenwirkung.
Ja. Du willst mich abstechen? Ich steche mich sogar selber ab, Alter. Weißt du, ich meine so, und krass. Jetzt nähen die mich zusammen und schau, was ich danach bin. Danach bin ich noch schlimmer.
Ja, heftig. Ich habe auch mal geguckt und gefunden, dass er unter einer Persönlichkeitsstörung leiden soll und auch Psychosen haben. Also
Definitiv.
Ich habe auch gesehen, dass eine Psychologin meinte, dass er eigentlich wirklich in so eine therapeutische Klinik, in so ein Abteil müsste, aber dass es das halt in Brasilien einfach nicht gibt.
Mhm.
Und dass es halt einfach wegen der Ressourcen keinen Ort gibt, wo man ihn hinstecken kann.
Furchtbares Problem. Wir haben zwar diese Orte, wir haben forensische Kliniken, wir haben... Ich habe mich immer gefragt, wer eigentlich in der forensischen, also in der forensischen Abteilung in Straubing sitzt, weil wenn rechts ein Kannibale vor mir sitzt und links ein anderer Irre, wie irre musst du sein? Also eigentlich musst du den ganzen Tag mit Kot werfen, damit du in die forensische Abteilung kommst, Sofia, ne? Oder halt dich selbst verletzen, so dieses. Ich erinnere mich an einen Fall bei uns, der war auch zu normal für die Psychiatrie, aber zu verrückt, um eingesperrt zu sein. Also um normal, dass du sagst, ich sperre den jetzt ein und morgen früh mache ich ihm auf.
Mhm.
Weil der halt die Nacht nicht übersteht. Und der hatte eine sehr, sehr schlimme Zeit in Haft. Ne? Also weil die verletzen sich dann einfach auch irgendwann selbst so immer. Das ist immer so. Ne? Der schlägt seinen Kopf gegen die Wand oder zerlegt die Zelle mit bloßen Händen. Weil zu verrückt für den Normalverzug, aber nicht verrückt genug für die Psychiatrie. So, es ist ein schrecklicher Zustand. Eins der großen Probleme auch in den USA, dass sie halt die Irren in den normalen Vollzug stecken. Ist bei uns besser.
Aber ich habe mich trotzdem auch gefragt, du kannst es ja gleich mal erzählen, ich erzähle noch vorher was anderes darüber, aber warum der nicht in Isolationshaft gesteckt wird zum Beispiel, weil da Silva, der kam dann irgendwann in ein Bundesgefängnis, aus irgendwelchen Gründen ist er dann wie so ein Wanderpokal von Gefängnis zu Gefängnis und ein Gefängnisverantwortlicher, und das wird wahrscheinlich der Grund sein für die ständigen Verlegungen, der meinte dann, wenn er in ein Gefängnis kommt, wenn er hier ankommt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er wieder Gefangene tötet und barbarische Handlungen an ihnen ausübt.
Mhm.
Er kann hier nicht bleiben, er muss aber dringend behandelt werden. Ich finde, frage mich dann trotzdem nur, warum sie ihn dann nicht einfach in Einzelhaft, Isolationshaft, keine Ahnung, was da das Beste wäre. Weil wenn man weiß, der geht sonst gleich wieder auf den nächsten los.
Ich kann es dir nicht beantworten. Ne? Die Isolation ist die teuerste Form der Unterbringung. Das muss man immer sagen. Das denkt man nicht, aber es ist so.
Mhm.
Also Isolationsgefängnisse sind die teuersten Gefängnisse. In dem Fall würde ich sagen, er hat sich seinen Platz in so einer Isolationszelle verdient. Was wir hier ja oft machen in dem Podcast, ne, wir machen ja oft so Mutmaßungen, wo ich auch sage, wir sind keine Reporter, ich bin kein Arzt, ich habe für vieles keine Beweise. Aber für mich klingt es natürlich so wie, Die Gefängnisleitungen sind ja auch nicht alle froh über die PCC. Ne, manche kriegen ihr Gehalt davon bezahlt und so, aber viele. Und wenn du dann sowas hast, was deinen Feind sozusagen in Angst und Schrecken versetzt, dann benutzt du es. Dann legst du ihn jetzt dorthin, dann legst du ihn dorthin. Das bringt ja Unruhe rein, das beschäftigt den Gegner sozusagen. Weil im Grunde, wie einfach ist es? Pock! Weißt du, du erschießt ihn einfach und sagst, ja, der hat ist mit einem Messer auf uns losgegangen.
Klar.
Warum nicht? Ne? Also normalerweise machen sie das nicht. Bei den Führern der PCC zum Beispiel haben sie das auch schon gemacht. Ganz im Massaker haben sie 12 Leute auf einmal umso. Aber normal, da ist eine ganz klare Drohung. Du tötest den, wir werden nicht ruhen, bevor du getötet bist. Bei jemandem in so einer kleinen Gang wäre es eigentlich kein Problem. Also muss es jemanden geben, der daran interessiert ist, diesen Irren oder dieses Böse, dieses Gefährliche als Instrument zu behalten.
Mhm.
Das ist aber wirklich nur eine Theorie. Ne?
Naja.
Ich habe oft dieser cui bono-Gedanke. Wem nützt es? Warum machst du das so? Ne? In Brasilien ist jetzt ein Menschenleben im Gefängnis nicht wirklich viel wert. Also wenn du den am Leben erhältst, gibt es den Grund.
Aber es ist ja auch in allen Gefängnissen immer gut ausgegangen für ihn. Also er wurde ja immer überall am Leben gelassen.
Definitiv ist er ein Mann, der schwer zu töten ist. Also das muss man auch sagen. Bestimmt gab es ernsthafte Versuche, schon ihn umzubringen. Mehrfach. Und er lebt noch. Also ist er auch nicht leicht zu töten. Und das ist ja auch sowas. Bei Chopper war das ja auch so. Die haben 2-3 Mal versucht, ihn zu töten. Und dann wird es immer schwerer. Weil wenn du das überlebst, ne, dann schneidest du dich selbst noch in Stücke und bist immer noch da. Dann irgendwann wird es schwer, jemanden, ne, so eine Situation zu finden, wo du sagst, okay, jetzt ist ein guter Tag, um ihn umzubringen, so, ne? Ohne selbst zu sterben.
Ja. Ich finde aber immer noch krass, dass dieser Typ wirklich als kleiner Ladendieb da ins Gefängnis gekommen ist. Am Ende ist er ein Massenmörder. Er soll am Ende 48 Männer, also 48 Gefängnisinsassen getötet haben. 48.
Also siehst du, und es kann nicht sein, dass es nicht im Einklang mit irgendwem ist. Weißt du, weil so, also nach den 5 spätestens könntest du so isoliert werden, dass du nie wieder. Aber, wie gesagt, er tötet ja den Feind von irgendwem anders auch.
Mhm. Und er meinte, dass von dem Richter, das war immer in den Zellen und er sagte dann zu dem Richter, dass es ja wohl ein fairer Kampf gewesen sei.
Hat er wahrscheinlich auch nicht Unrecht.
Ja, und er hat auch noch gesagt, dass er keine Reue dafür empfinden würde, weil das immer alles Vergewaltiger und Schwerverbrecher waren.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich denke auch, er wird die Live by the Gun, Die by the Gun oder Live by the Sword, Die by the Sword, so, er wird wahrscheinlich diese Einstellung schon auch haben. Also ich glaube auch nicht, dass er sich beklagt, wenn es ihn irgendwann erwischt.
Das mag sein. Er hat die meisten Morde zugegeben, wurde aber bisher auch heute noch nicht für die alle verurteilt. Seine Haftstrafe liegt momentan aber schon bei 217 Jahren. Also ja, es
okay,
ist klar.
Kommt nie wieder raus.
Nee. Und Marcos Paulo da Silva, der gilt als, habe ich ja gerade schon gesagt, einer der gefährlichsten Männer des Landes und soll sich, oder hat sich eigentlich, ist es eigentlich bewiesen, einen Schriftzug auch tätowieren lassen. Und zwar Lucifer, mein Beschützer. Und deshalb, also weil er sich selber quasi den Namen des Teufels gegeben hat, Lucifer, ist das inzwischen auch sein Spitzname.
Lucifer.
Ja.
Ja gut, du weißt auf jeden Fall, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen ist.
Nee.
Ah, das hier, ja, und Jungs, wie heißt ihr hier in der Bar? Ja, ich bin Paul, ich bin Barry, ich bin Lucifer. Oh, wie kommst du zu dem Namen? Ach, hab 48 Leute ausgeweitet.
Aber weißt du, was ich trotzdem irgendwie merkwürdig finde, als ich diesen Fall so recherchiert und auf mich wirken lassen habe, ist, trotzdem hat er irgendwie was von einem bösen Robin Hood oder so einem bösen Batman, mhm, der eigentlich Kriminelle jagt.
Mhm.
Also das ist zwar alles ziemlich furchtbar, aber ich habe fast so dieses Gefühl von, naja, also das, was er auch sagt, das sind halt alles auch, ja.
Ja, also,
das ist eigentlich schrecklich, dass ich das so empfinde.
Nee, weil das ist ein ganz normaler Gedanke, den du empfindest. Was wir jetzt aber da auch wieder sehen müssen, wir wissen nicht, wie viele von diesen 50 Leuten freiwillig in der PCC waren und engagiert im Gangleben und so und wie viele halt eigentlich, Alter, ich will halt nur meine Zeit hier absitzen. Ja, du bist jetzt in der Gang, ah, oh, shit.
Mhm.
So, ne, deine Zelle wird jetzt benutzt als Bunker für Drogen.
Mhm.
Dein Besuch kriegt morgen ein Paket geschickt, das bringt deine Frau hier mit rein. Verstanden? So, das ist ja nicht, dich fragt keiner so, ob du willst. Natürlich gibt es die Leute jetzt auch, wieder blöd, wieder auf mich zu kommen, aber wie ich als Jugendlicher war, der halt oder als junger Mann, der so, okay, ich mache alles, gib mir so viel Arbeit wie möglich. Aber es gibt auch die, die nicht gefragt werden. Und ich glaube nicht, dass Lucifer da noch so groß, so, weißt du, wirklich, du hast ein PCC-Tattoo, du bist tot. So, mhm. Weißt du? Und davor kam aber einer, hat gesagt, du brauchst dieses Tattoo, sonst bist du tot. Also es ist so, ey, Gangkriminalität in Haft ist wirklich komplex und macht keinen Spaß, da irgendwie reinzugeraten. Und wir haben das in Deutschland nicht aus diesem einen Grund, beziehungsweise aus mehreren Gründen. Zum Beispiel haben wir nicht dieses Gefälle zwischen Arm und Reich und wir haben im Gefängnis eine gute Versorgung der Gefangenen. Wenn wir das wegnehmen, plus vielleicht noch eine Erhöhung der Strafen, also dass lebenslänglich zum Beispiel richtig lebenslänglich heißt, dass es Todesstrafe gibt, lauter die Dinge, innerhalb kürzester Zeit kriegst du das. Ne? Weil hier ist es halt so, okay, ey, in manchen Bundesländern hast du Playstation, hast Fernsehen, ne? Das ist so, alles ist so chill, du hast eine Einzelzelle, mach das weg und du kriegst es innerhalb kürzester Zeit.
Krass.
Und Dann ist es nicht mehr in deiner Hand. Ne? Und dann bist du in der Zelle so und die sagen, du musst jetzt und dann bist du halt einfach dran. Deswegen der Robin Hood-Gedanke, ja, verstehe ich, aber geh mal davon aus, dass du hier einfach einen super gestörten Irren hast, mit einem Ziel.
Trotzdem werde ich das auch, wenn du das, ja, weiß ich nicht, wie heftig du das findest, aber dass jemand draußen nie jemanden umgebracht hat. Gut, jetzt saß der auch die Hälfte seines Lebens im Gefängnis.
Genau, gib ihm mal, der war nicht lange draußen, der war 8, also so, weißt du, er ist mit 18 war er eingesperrt. So. Also, wir wissen außerdem nicht, ob er nicht mit 8, aber nicht auch schon jemanden erschossen hat oder so.
Aber 48 Morde drin, finde ich
unglaublich.
Wahnsinn.
Es muss im Interesse der Anstalt teilweise gewesen sein. Also wirklich, komm schon.
Ja, ja, gut.
Und du weißt halt, er räumt die Leute weg. Ich finde es krass, diesen Namen. Feines Wachs. Was ist das? Das ist feines Wachs, Mann.
Vielleicht hat nicht jemand eine Idee, warum man eine Gang
feines
Wachs nennt.
Feines Wachs.
Ihr seid alle Wachs in meinen Händen. Das wäre doch auf jeden Fall eine Erklärung, weil er dann die Leute quasi modelliert hat. Ohne Kopf, ohne Gedärme.
Geht.
Und dann kannst du ja jetzt eigentlich auch noch den Rest meines Jobs übernehmen und mal sagen, was nächste Folge passiert.
Ich weiß es gar nicht. Warte mal, was kommt? Ich habe mich jetzt nicht weiter vorbereitet. Ach, jetzt bin ich aufgeregt. Oh, nächste Folge kommen wir nach Deutschland. Nächste Folge behandeln wir einen Fall in Deutschland, der strittig ist. Ich will nicht allzu viel verraten, nur so viel, es gibt einen Mord im Knast. Wir wissen nicht, es wird verschiedene Meinungen geben. Manche sagen, es war Mord, manche sagen, es war kein Mord. Die Entscheidung werden wir am Schluss euch überlassen. Spielt auf jeden Fall in Deutschland und ja, ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Ey, Claudia, du hast einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Du warst auch sehr gut als Jurapolizei.
Wir machen Ding. Wir machen das auf jeden Fall jetzt jede Staffel, mindestens
jede
einmal.
Folge.
Jede Folge machen wir. Jetzt machen wir es jede Folge einmal. Oh, ist das geil. Dein Job ist Hammer.
Ja?
Ja, ich fand's gut.
Du warst richtig gut. Du hast so viele Sachen gut erklärt.
Ah, danke. Aber es war auch ein dankbares Thema, weil ich natürlich diese Kommandogeschichten in Brasilien, dieser Gedanke, dass eine Gang ja eigentlich immer als was Gutes startet. Weißt du, die auch, ey, ihr habt uns massakriert, ihr habt 111 Leute getötet mit der Polizei, bla bla. Der Aufstand war ja auch nicht aus Spaß, sondern das, wir haben hier vergammeltes Fressen, wir werden getötet, wir haben keinen Zugang zu, was weiß ich was, zu frischem Wasser. Wir sind zu 50 in der Zellen. Die Überbelegung in Sao Paulo war einer der Gründe. So, du sitzt aufeinander, weißt du, hast ein Klo für 100 Leute, so eine Scheiße halt. Und dann wird eine Gang gegründet und die innerhalb von ein paar Jahren verwandelt es sich so in ein Monster, wo die Führer, die am Anfang diese Statuten geschrieben haben, so Gleichheit, Brüderlichkeit, wir kümmern uns um unsere Familien, wir sind füreinander da. Die PCC hat nämlich angefangen mit Bankraub draußen. Das ist ganz ähnlich wie die RAF. Weißt du, wie diese Gruppierungen, wo du dann sagst, okay, wie finanzieren wir unseren Kampf fürs Gute? Wen überfallen wir in eine Bank? Ne, das ist ja so das Böse. Für jeden Linken ist eine Bank der Feind, so, ne? Bertolt Brecht hat doch das gesagt, eine Bank zu überfallen ist kein Verbrechen im Vergleich, eine Bank zu gründen. So, ne? Irgendwie so hat er das gesagt. Und da Geld zu nehmen dann. Und dann haben sie diesen Bankraub gemacht. PCC hat den größten Bankraub aller Zeiten, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht, mit 70 Millionen Dollar haben die rausgeholt. Die haben Tunnel gebaut, können wir auch mal machen. Bankräuber im Knast, was weiß ich. Und dann verändern die sich von einer politischen Organisation zum Schutz von Gefangenen, werden die, dafür gibt es einen Begriff, eine TCO.
Eine TCO?
Eine Transnational Criminal Organization, also eine transnationale kriminelle Organisation. Heißt Ableger in anderen Ländern. Heißt nicht mehr nur Gefängnis, sondern tatsächlich Geld verdienen. So. Und plötzlich ist es was ganz anderes. Weil sobald du Drogenhandel draußen anfängst, machst du diese ganzen schmutzigen Geschichten. Du schaltest andere Gegner aus, du und so weiter. Und plötzlich hast du die alte Führung, die sagt, ey, Leute, Alter, wir haben jetzt 70 Millionen Dollar aus einem Bankraub, der geht jetzt an die Familien. Und ein anderer sagt, naja, wir kaufen lieber Koks. Und dann passiert, was halt immer passiert, die Gang korrumpiert und frisst. Weißt du, wie das auch in der Revolutionen? Die Revolution frisst ihre Kinder. Ich garantiere dir, keiner der Gründer oder kaum einer der Gründer der PCC ist heute noch am Leben. So, die fressen sich gegenseitig. Gott sei Dank bin ich da raus und mache jetzt Podcasts.
Absolut. Oh, guck mal. Pollux Podcast Claudia. PPC.
Außerdem, nimm bitte, die sind so rachsüchtig. Nimm bitte, versuch bitte nicht denen ihre, das ist ein Anagramm. Versuch nicht denen, von denen irgendwas zu nehmen. Wir wollen nichts. Ja, wir sind's. Ihr dürft euren Namen behalten, so.
Max.
Schön war's.
Es war schön. Danke und.
Danke dir fürs Vorbereiten. Danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche sehen wir uns in Deutschland wieder.
Tschüss.
Bis dann.
Das war Pollux, Morde im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamin. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Morde im Knast. Ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.